Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Marja Elmenreich.
Wir waren 18 Jahre alt und begannen, die Welt und das Dasein zu lieben. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz.
Eine Generation, die um ihre Jugend betrogen wurde. Von ihr erzählt Erich Maria Remarque in seinem Welterfolgsroman Im Westen nichts Neues. Was an diesem Buch aus dem Jahr 1928 noch immer aktuell ist, darüber heute am 50. Todestag von Remarque ein Gespräch. Außerdem berichten wir über zwei Ausstellungen. Um den Entzug der Freiheit im Gefängnis geht es im Hygienemuseum in Dresden. Und um Werke der russischen Avantgarde, original und gefälscht, im Kölner Museum Ludwig. Und noch ein Thema dieser Sendung sind die Afrika-Filmtage in Köln. Auch ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod sorgt der Schriftsteller Erich Maria Remarque für Rekordzahlen. 60 bis 80 Millionen Exemplare seiner Werke sollen weltweit verkauft worden sein, so schätzt man. Und in 60 Sprachen wurden sie übersetzt. Ohne Übertreibung also hat das Erich Maria Remarque Friedenszentrum in Osnabrück den Titel für seine neue Ausstellung wählen können. Weltweit, Worldwide Remarque. Heute, am 50. Todestag des gebürtigen Osnabrückers, wird sie eröffnet und thematisiert die anhaltende Aktualität und andauernde Rezeption des Autors. Ich habe mit Thomas Schneider gesprochen. Er ist Leiter des Erich Maria Remarque Friedenszentrums in Osnabrück und habe ihn gefragt, tut man Remarque eigentlich bis heute Unrecht, ihn nur auf seinen Roman Im Westen nichts Neues zu reduzieren?
Auf jeden Fall, denn unter einer wirklich globalen und weltweiten Perspektive stellt sich dann heraus, dass abhängig von jeweiligen Kulturen ganz unterschiedliche und auch ganz andere Romane im Vordergrund stehen. Zum Beispiel zählt Remarque in Russland und in den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion als Autor des Romans Drei Kameraden und weniger als Autor von Im Westen nichts Neues. Oder wenn man nach Korea blickt oder in den gesamten ostasiatischen Raum, ist es der Roman Arc de Triomphe und wieder nicht Im Westen nichts Neues.
Aber trotzdem, der Pazifist, wird er als mit dieser Lebensleistung immer noch in allen Ländern gewürdigt?
Remarque gilt weltweit als ein sehr glaubwürdiger Vertreter eines Humanismus, der sich konzentriert auf das Schicksal des einzelnen Menschen in Konfliktsituationen. Und diese Konfliktsituationen können sowohl Krieg sein, als auch alles, was mit Migration zusammenhängt, aber eben auch ökonomische Krisen oder politische Krisen allgemeiner Art.
Nun erscheinen aus Anlass des heutigen 50. Todestages frühe Werke, drei Romane von Remarque und Sie, Herr Schneider, sind Herausgeber. Warum lohnt sich jetzt diese Lektüre, die ja für viele wahrscheinlich eine neue Remarque-Lektüre bedeuten würde?
Die drei ersten Romane von Remarque aus den Jahren 1920 bis 1928 zeigen den Weg des Schriftstellers Remarque. Von Anfängen, die sich an der damaligen Avantgarde der Jahrhundertwende orientiert haben, dann über seine Kenntnis als Journalist in Hannover und Berlin bis hin dann eben zu der Art und Weise, wie er schreibt, die aus dem Journalismus herauskommt, klar konzentriert ist, eine hohe Dialogstruktur hat und aber deutlich darauf ausgerichtet ist, Wirkung beim Leser zu erzielen. Und zwar für die dann in allen nachfolgenden Romanen dominante Position des Humanismus.
In Ihrer neuen Ausstellung zeigen Sie, dass Remarques Werke den sogenannten Medienwechsel geschafft haben. Also Comics sind dort zu sehen und Hörbücher zu hören, Musikvideos. Die Werke, die Aussagen von Remarque sind nicht mehr nur zwischen Buchdeckeln zu finden. Womit eigentlich beschäftigen sich Künstlerinnen und Künstler heute, wenn es um das Werk von Erich Maria Remarque geht?
An der Linie bei nahezu allen Exponaten, die wir in unserer Ausstellung zeigen, ist, dass es den heutigen Künstlerinnen und Künstlern und Musikerinnen und Musikern am Herzen liegt, Remarques Inhalt und Remarques Position in die Gegenwart zu übertragen und auf ihre dann aktuelle zeitgenössische Situation oder für diese Situation fruchtbar zu machen. Und das ist das Erstaunliche daran, dass Remarque nicht mehr als historischer Autor betrachtet wird, der dem 20. Jahrhundert verhaftet ist, sondern dass seine Inhalte und seine Aussagen auch in der Gegenwart weiterhin für viele, viele Menschen auf dieser Welt Gültigkeit besitzen.
Ja, und das ist ja sicherlich auch der Grund, weshalb Im Westen nichts Neues bis heute Schullektüre ist. Nun ist Schullektüre nicht zwangsläufig die Lieblingsliteratur junger Leserinnen und Leser. Wenn Sie eine Schulklasse im Erich Maria Remarque Friedenszentrum begrüßen, Herr Schneider, mit welchen Worten wecken Sie dann das Interesse für und womöglich auch die Lust auf den Roman Im Westen nichts Neues?
indem wir versuchen zu zeigen, dass in dem Westen nichts Neues, allgemeinmenschliche Probleme, die mit Krieg zusammenhängen, behandelt werden. Was geschieht mit Menschen, mit ihrer Psyche, wenn sie mit einer solchen Situation wie dem Krieg und dem Sterben von Menschen konfrontiert werden? Und vor allen Dingen mit der Fragestellung, was passiert nach Ende des Konfliktes mit diesen Menschen? Kann es ihnen gelingen, sich wieder in eine zivile Gesellschaft zu reintegrieren? Und so traurig das klingt, aber es gibt auch in den heutigen Schulklassen in Deutschland sehr viele Schülerinnen und Schüler, die genau diese Erfahrung gemacht haben, wenn sie nämlich beispielsweise aus Syrien gekommen sind oder aus Afghanistan, die dann also im Klassenverbund verdeutlichen können, dass Remarques Inhalte leider nichts an ihrer Aktualität verloren haben.
Thomas Schneider vom Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum war das aus Osnabrück. Die neue Ausstellung Weltweit, Worldwide Remarque ist bis Juli 2021 zu sehen. Dicke Schlüsselbund, schwere Tür, robustes Schloss. So klingt ein Gefängnis von innen. Wer drinnen sitzt, soll nicht rauskommen. Wer draußen ist, wer also die Macht besitzt, bestimmt darüber, wer rein und wer wieder rauskommt. Vereinfacht gesagt. Diese jahrhundertealte Praxis des Wegsperrens, des Einkerkerns und Gefangennehmens ist Thema einer neuen Ausstellung im Hygienemuseum in Dresden. Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, berichtet.
Tod durch Erhängen. Die Strafe für eine 34-Jährige, die an Syphilis erkrankt war. Was 1645 in der Schweiz als Recht anerkannt wurde, mutet heute wie eine drakonische Strafe an. 14 Jahre Gefängnis für einen Mann, der illegale Abtreibungen vorgenommen hat. Dieses Urteil aus Irland wurde dagegen erst vor 7 Jahren gesprochen und dürfte auch deutlich umstrittener sein unter denen, die beim Betreten der Dresdner Ausstellung auf die Täfelchen mit den Strafen blicken. So beginnt die Ausstellung mit Irritationen. Welche Strafe ist gerecht? Wie verläuft der Alltag der Gefangenen, zum Teil jahrelang eingesperrt hinter Gittern und Mauern? Und wie kann ein menschenwürdiges Strafsystem aussehen? Diese Fragen stellen und so die Verantwortung der Gesellschaft für die Gefangenen aufzeigen, ist das Anliegen der Ausstellung, sagt die Kuratorin Isabel Jason.
Weil es grundlegende Fragen der Gesellschaft behandelt, also weil es darum geht, wie gehen wir mit unseren Gefangenen um. Das sagt eben auch ganz viel darüber aus, wie wir in der Gesellschaft an sich zusammenleben.
Denn wir sind es, die strafen. Auch das steht groß am Eingang. Wer weiter will, muss durch eine Gittertür. Im Hintergrund Aufnahmen aus einem französischen Gefängnis. Die Ausstellungsobjekte sind in 3 raumhohen Stahlkäfigen angeordnet. Ihr grelles Orange erinnert an die Kleidung der Häftlinge in US-Gefängnissen, deren Darstellung in der Popkultur auch in Europa die Vorstellung davon prägt, wie ein Gefängnis aussieht. Dabei ist der Alltag in europäischen Gefängnissen anders, weniger gewaltsam und doch ebenso geprägt vom Entzug der individuellen Freiheit. Wie umfassend die Fremdbestimmung ist, lassen die ausgestellten Objekte erahnen, die größtenteils von Häftlingen selbst stammen. Aus Gabeln gebastelte Waffen und ein in einem Holzkreuz verstecktes Messer verweisen auf die allgegenwärtig lauernde Gewalt. Eine selbstgebaute Hantel auf den erzwungenen Bewegungsmangel und Langeweile. Eine aus einer Cola-Dose gebastelte Wasserpfeife auf den verbreiteten Drogenkonsum. Und der aus Silikon selbst geformte Dildo aus einem DDR-Frauengefängnis macht bewusst, wie Haft auch jede Form von Intimität erschwert oder unmöglich macht. Solche Objekte zu besitzen sei eine Art Überlebensstrategie, sagt der Merseburger Kriminologe Jens Borchert, den das Museum zur Eröffnung eingeladen hat.
Wenn permanent gesagt wird, was ich zu tun und zu lassen habe, kann ich eine eigene menschliche Identität, ein eigenes Selbst gar nicht verwirklichen. Deswegen versuchen Menschen, sich Asyle zu schaffen, kleine Freiräume innerhalb des verschlossenen Raumes. Das führt zum verbotenen Handel mit allen möglichen Gegenständen, über den man sich Autonomie zurückholen kann. Ich bin dann eben nicht mehr nur der Gefangene, sondern ich bin derjenige, der dies oder jenes hat, was die anderen nicht haben.
Davon zeugen ausgestellte Kunstobjekte aus Pappkarton, ein aus Seifenstücken geschnitztes Schachspiel, aber auch Zeichnungen von gewalttätigen Wächtern und ein Selbstporträt eines Gefangenen, der 16 Jahre in Isolationshaft verbrachte, in Westdeutschland wohlgemerkt. Kunst als Mittel gegen die Verzweiflung. Genauso wie Musik von Gefangenen in den USA, der Schweiz oder Deutschland. Neben Musik aus dem Gefängnis kommen an Audio- und Videostationen die Gefängnisbewohner selbst zu Wort, Insassen ebenso wie Wächterinnen. In Deutschland, wie auch anderen europäischen Ländern, sollen Gefangene nicht bloß weggesperrt, sondern in der Haft auf ihr Leben danach vorbereitet, resozialisiert werden. Nüchterne Grafiken veranschaulichen, dass dieser hehre Anspruch oft nicht erfüllt wird. Rückfälle sind häufig. Wie also könnten andere Arten des Strafens aussehen? Offener Vollzug, Täter-Opfer-Ausgleich, alternative Haftmodelle. Die Dresdner Ausstellung gibt hier nur Anregungen und lädt zum Weiterdenken ein. Und zum Dialog. Mittels auslegender Knastpostkarten können Interessierte Fragen an Menschen stellen, die derzeit in Haft sitzen. Die Antworten direkt aus den Haftanstalten in Chemnitz und Zeithain werden einige Tage später auf der Museumswebsite veröffentlicht.
Alexander Moritz, Deutschlandfunk-Korrespondent in Sachsen, über die Ausstellung Im Gefängnis – Vom Entzug der Freiheit. Bis Ende Mai läuft sie im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Original oder Fälschung? Eine Albtraumfrage für Museumsdirektorinnen, Kuratoren und Sammlungsleiterinnen. Wenn sie erst einmal im Raum steht, diese Frage, dann ist die Not groß. Und aus besagter Not hat das Museum Ludwig eine Tugend gemacht. Oder anders gesagt, das Kölner Museum für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts geht offensiv mit dem Dilemma um. Und zwar am Beispiel seiner Sammlung russische Avantgarde-Kunst. Das Sammler-Ehepaar Peter und Irene Ludwig hatte viele Werke aus den Jahren 1905 bis 1930 zusammengetragen. Darunter auch Bilder, die sich als Fälschungen herausgestellt haben. Nach einer wissenschaftlichen Untersuchung werden die ersten Ergebnisse dieser Arbeit jetzt in einer Ausstellung gezeigt. Stefan Koldorf hat sie sich für Kultur heute angeschaut. Der Untertitel Fragen, Untersuchungen, Erklärungen. Fangen wir mal hinten an mit der Erklärung. Warum gibt es denn unter den Werken der russischen Avantgarde so viele Fälschungen?
Weil sie so lange nicht zu sehen waren, könnte man jetzt mal erst absurderweise sagen, weil so lange niemand gewusst hat, dass es diese Kunst überhaupt in großem Maße, in großen Stückzahlen gegeben hat. Denn spätestens mit der Regierungsübernahme durch Stalin war die gar nicht mehr so gelitten, in der Sowjetunion dann sowieso nicht. Da wollte man den tollen, progressiven, sozialistischen Realismus viel lieber haben. Und dann haben aber relativ bald, spätestens in den 60er Jahren, Menschen erkannt, dass es ein Sammlerpotenzial dafür geben könnte, auch im Westen, und dass man sehr schön Geschichten sich ausdenken könnte, wo denn das eine Bild unterm Sofa bei Opa mal überlebt hat, wo andere Sachen hinterm Schrank versteckt wurden, damit sie nicht zerstört wurden von den Machthabern in der damaligen Sowjetunion. Und die wurden dann mit diesen Legenden irgendwann im Westen angeboten. Und jetzt, Sie haben es gerade gesagt, fängt man an, sehr systematisch aufzuarbeiten, was stimmt denn und was stimmt nicht. Es gab ja vor 2 Jahren einen ganz spektakulären Prozess in Wiesbaden. Da ging es auch um eine große Sammlung von russischer Avantgarde-Kunst. Da hat es dann auch Verurteilungen wegen Betrugs und wegen Urkundenfälschung gegeben. Also das Problem ist seit einigen Jahren sehr evident.
Es folgte danach der Realismus, haben Sie gesagt. Was macht diese Kunst überhaupt aus?
Die Kunst der russischen Avantgarde ist eine Kunst, die mit als eine der ersten, vielleicht neben dem Kubismus, versucht, Ideen und durchaus auch progressive Ideen der damaligen politischen Bewegungen in Russland auf die Leinwand zu bringen. Also Fortschritt und Dynamik und Positivismus und Optimismus und solche Geschichten. Also es ist eine ungegenständliche Kunst, die damit, eben wie der Name Avantgarde schon sagt, vor dem Vor-Avant, vor dem Herkömmlichen, vor dem, was alle gemacht haben, standen. Und damit ist es bis heute was sehr Besonderes geblieben.
Mhm. Nun haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Kunst im Museum Ludwig unter die sprichwörtliche Lupe genommen. Was lernt man denn über diese Detektivarbeit, die da erfolgt ist?
Man sieht in dieser Ausstellung, in der natürlich die Bilder hängen, und zwar die echten wie die falschen, und auch Bezugsbilder, die zum Teil aus Griechenland, leider aus Cambridge, Massachusetts, konnte das Bild nicht kommen wegen Corona. Aber es gibt Vergleichsbilder, an denen man zunächst mal schauen kann. Und dann wird aber auf einer Art umlaufendem Schreibtisch unter den Bildern werden Dokumente ausgebreitet. Das sind unter anderem die sogenannten Gutachten, mit denen diese Bilder mal verkauft worden sind. Vor allen Dingen aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse in 3 Bereichen. Provenienzforschung, gibt es eine plausible Erklärung dafür, wo diese Bilder herkamen und wie sie dann letztlich in Köln gelandet sind. Zweitens die kunstkritische Einordnung, also passt das ins Werk? Waren das die Ideen, die der Maler, viele Malerinnen übrigens auch damals gehabt haben? Und drittens die Materialtechnik, also sind es die Farben, die es damals schon gab? Was ist mit der sogenannten C14-Methode? Also wenn da irgendwelche radioaktiven Isotope in den Bildern drin sind, dann können sie schlecht 1912, 1914 entstanden sein. Das gab es damals noch nicht. Und dann hat man sich entschieden, wenn nur einer dieser drei Bereiche nicht stimmt, dann erklärt man das Bild für fragwürdig. Und wenn man Hinweise findet, da ist die falsche Farbe, da ist die falsche Leinwand, da haut irgendwas mit den Materialien überhaupt nicht hin oder mit der Provenienz, die erfunden ist, dann stellt man die Bilder in Frage. Und das ist bei 22 der zunächst mal untersuchten 49 Gemälde jetzt der Fall. Also in der Ausstellung steht ganz deutlich, das erkennen wir nicht mehr an.
Mhm. Nun gab es im Vorfeld dieser Ausstellung eine rechtliche Auseinandersetzung. Eine private Galerie hatte geklagt, weil sie die Forschungsergebnisse schon vorab einsehen wollte. Was für Interessen sind da aufeinandergestoßen?
Naja, diese russische Avantgarde-Kunst wird heute enorm hoch am Kunstmarkt gehandelt. Also 70, 80 Millionen für einen Kasimir Malevich. Das kann durchaus heute vorkommen, weil es da eben so gut wie nichts mehr von gibt. Dass sich die Galerien, die damit handeln, jetzt natürlich gegen den Vorwurf verwehren, sie seien da bei irgendwelchen unrechtmäßigen Dingen beteiligt gewesen, das versteht sich. Den Vorwurf erhebt allerdings in der Ausstellung niemand. Also das ist eine wunderbar transparente, man möchte fast sagen, Glasnost und Perestroika haben endlich in diese Welt Einzug gehalten, Ausstellung. Und da könnte eine Galerie eigentlich auch sagen, naja, wir haben mit viel gehandelt, die Geschichten waren seltsam, nicht alles haben wir nachvollziehen können. Und nochmal, den Vorwurf des Betrugs erhebt niemand in dieser Ausstellung.
Stefan Koldorf über die neue Ausstellung im Kölner Museum Ludwig, russische Avantgarde, Original und Fälschung, bis Anfang Januar ist sie zu sehen. Vielen Dank. Nur wenige Schritte brauchen wir jetzt, um quasi trockenen Fußes zum nächsten Thema dieser Sendung zu kommen. Denn das Museum Ludwig in Köln, in direkter Nachbarschaft zum Rhein, zum Dom und zum Hauptbahnhof, es ist auch die Heimstatt eines eigenen Kinos. Und dort gingen gestern die Afrika-Filmtage zu Ende. Das ist keine neue Reihe, nur ein neuer Name. Die Veranstalter fühlten sich offensichtlich nicht wohl damit, ihr Corona-konzentriertes Programm unter dem angestammten Titel anzupreisen. Und somit wandelten sie das Afrika-Filmfestival in Afrika-Filmtage um. Keine 80 Filme, sondern lediglich 29, keine 30 internationalen Gäste, sondern bloß 6 und keine 260 Kinositze, sondern nur 60. Und dennoch ist die Reihe ihrem Ruf gerecht geworden und hat auch in diesem Jahr dem Publikum wichtige Filme aus Afrika vorgestellt. Dorothea Markus berichtet.
Paris, Metrostation Stalingrad, 10. Arrondissement. Zentral, beste Lage in einer der reichsten Städte der Welt. Auf einem Tennisplatz schlägt ein blondes Paar die Bälle. Auf den Tribünen neben ihnen wachen gerade 5 schwarze Migranten auf, die hier die Nacht verbracht haben. Ein extremes Bild, das die Unterschiede in der Lebenslotterie präzise einfängt. 2 Jahre lang begleitet der Dokumentarfilm Paris-Stalingrad in Paris gestrandete Flüchtlinge aus Sudan, Eritrea oder Somalia. Die Kamera sieht zu, wie sie sich in Pfützen waschen, auf Grünstreifen kampieren, tagelang vergeblich in Schlangen zur Registrierung drängeln, die Lager regelmäßig von Polizeitrupps geräumt werden. Sie ist schwanger, das können sie nicht machen.
Die Polizei hat gerade unser restliches Leben ausradiert.
Der Film zeigt, wie menschenverachtend die französische Verwaltung alles tut, um Geflüchtete abzuschrecken. Aber er zeigt auch, wie sich 2016 rund um die Metrostation Stalingrad Migranten und Aktivisten organisierten, um mit Essensausgaben und Notlösungen Solidarität zu schaffen. Mittlerweile sind die Lager mit großen Schaufelbaggern zerstört worden, die Migranten aus dem Blickfeld zerstoben an die Ränder der Stadt. Der Film ist aus der Sicht des jungen Sudanesen Suleiman erzählt, der die Bilder mit Gedichten seiner Heimat unterlegt.
Ich bekämpfe Schmerz mit Freude.
Suleimans Schicksal zeigt, dass es manchmal auch schöne Geschichten gibt. Er hat Arbeit in Nancy gefunden, hat gerade seine Wohnung mit eigenem Geld eingerichtet. Er kommt oft nach Paris zurück, um Freunden zu helfen. Leider ist die Realität, auf die er dort trifft, schlimmer als zuvor. Viele auf der Straße sind verrückt geworden, nehmen Drogen, sind verloren. Vor kurzem gab es rund 20 Suizide.
Il y a eu une vingtaine de suicides en quelques mois, des suicides de réfugiés.
erzählt die Filmemacherin Hintme Depp, Französin mit tunesischen Wurzeln. Das Drama der obdachlosen Migranten spielte sich 2016 direkt vor ihrer Wohnung ab und war ihr Anlass, Paris Stalingrad zu drehen. Für sie ist das Thema Afrika, Flucht und europäische Abschottung zum zentralen Thema unserer Zeit geworden. Die Europäer haben sich immer an Afrika bereichert. Anstatt Angst vor Flüchtlingen zu schüren, müsste westliche Politik die immense Schuld anerkennen gegenüber Menschen aus Afrika, die aus Krisensituationen fliehen, die kapitalistische multinationale Unternehmen kreiert haben. Flucht ist eine Konsequenz westlicher Politik. Jetzt, wo diese Menschen dorthin gehen, wo ihre Reichtümer gelandet sind, wirft man ihnen das vor. Es könnte so einfach sein. Frankreich steht zur Hälfte leer. So viele Dörfer sind aufgegeben. Diese Orte könnten wiederbelebt werden, um Geflüchtete würdig unterzubringen. Diese Orte sind heute tot. Für mich sind Geflüchtete pure Lebendigkeit und Energie. Keine Opfer, sondern Kämpfer. Schwer wirkt sich die Pandemie auf das Kölner Afrika Filmfestival aus. Nur durch Videobotschaften sind Filmemacher aus Afrika zugeschaltet. Medeb konnte nur kommen, weil sie in Paris mehrere Corona-Tests gemacht hat. Und doch bleibt das Festival seinem Anspruch treu, durch Filme Stimmen und Perspektiven Gehör zu geben, die sonst eher untergehen. So auch in dem feinen, stillen Film »Die Wahl von Ali«, »Le Choix d'Ali« von Amour Hakkar. Es wird der Konflikt eines jungen, schwulen Muslimen erzählt, hin- und hergerissen zwischen sexueller Orientierung und der Liebe zu seiner Familie, die ihn aus religiösen Gründen verstoßen hat.
Es ist wegen dir, dass Mama im Krankenhaus ist. Diggas! Hau ab!
Zum gleichen Lied, zu dem er am Anfang des Films mit seinem Freund flirtet, wird er sich am Ende eingesperrt in einer Familienfeier wiederfinden und es nicht mehr aushalten. Auch der Schauspieler Yassine Benkadar, Franzose mit marokkanischen Wurzeln und selbst aus muslimischer Familie, hatte zunächst Angst, die Hauptrolle anzunehmen.
Am Anfang hatte ich Angst vor den Reaktionen und war sehr angenehm überrascht, wie viele Menschen auf mich zukamen und sich in diesem Konflikt wiederfanden. Natürlich gab es auch Menschen, die mir sagten, dass ich Muslime und Araber schlecht darstelle. Aber genau deshalb habe ich den Film gemacht, um dafür zu kämpfen, dass jeder sein Leben leben kann. Wenn auch nur eine Person nach dem Film sagt, ach, letztlich verstehe ich Ali, er hat recht gehabt, dann wäre alles gewonnen.
Die Afrika-Filmtage gingen gestern in Köln zu Ende, Dorothea Markus berichtete. Kommen wir zu den Kulturmeldungen mit Katrin Weller. Darin geht's los mit dem Internationalen Filmfestival im baskischen San Sebastian.
Dort hat der Schauspieler Viggo Mortensen den Ehrenpreis Donostia für seine Karriere erhalten. Er habe in den vergangenen 35 Jahren mehr als 50 Filmen unabhängig vom Genre seinen Qualitätsstempel aufgedrückt, so die Jury. Auf einer Gala gestern Abend in der nordspanischen Küstenstadt bedankte sich Viggo Mortensen bei all jenen Menschen, die weiterhin ins Kino gehen. Sie ermöglichen es uns, Geschichten zu erzählen, die uns prägen und manchmal uns alle auch vereinen, sagte der 61-jährige Hollywood-Star. In San Sebastian ist auch sein erstes Regiewerk zu sehen, der Film Falling. Das internationale Filmfestival ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Es läuft noch bis morgen und dann ziehen wir eine Bilanz in Kultur heute ab 17.30 Uhr. Die Bauminister der 16 Bundesländer haben den Bund aufgefordert, Sonderinvestitionen über eine 500 Millionen Euro für die deutschen UNESCO-Welterbestätten bereitzustellen. Damit könnte das größte Denkmalförderprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik angestoßen werden, sagte Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach zum Abschluss der Bauministerkonferenz in Weimar. Das Geld soll über einen Zeitraum von mehreren Jahren zur Verfügung gestellt werden. Es gehe vor allem um die Sanierung und Instandhaltung von Gebäuden. Deutschland hat 46 UNESCO-Welterbestätten. Das Spektrum reicht von mittelalterlichen Stadtkernen über Burgen bis hin zu historischen Industriebauten. Die Buch Wien sollte jetzt im November stattfinden, doch heute wurde der Branchentreff abgesagt. Als Grund gaben die Veranstalter die aktuell ansteigende Zahl von Corona-Erkrankungen in Österreich an, sowie die Prognosen für den Herbst. Auch die Reisewarnungen seitens Deutschland und der Schweiz erschwerten eine Durchführung. Die Buchmesse plant nun ein Wiedersehen mit Autoren, Verlegern und Besuchern im November nächsten Jahres. Das gemeinsame Lesen fällt in Wien also aus. In Rio de Janeiro das gemeinsame Feiern. Der weltberühmte Karneval wird wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben.
Katrin Weller mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Zurück auf der Straße. Die Fridays for Future Demos sind ein Thema in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute an diesem Freitag mit Marja Elmenreich am Mikrofon.